Was trinken 4% der deutschen Bevölkerung laut ihren eigenen Angaben täglich? Man glaubt es gar nicht, colahaltige Getränke. Und deswegen ein spannendes Thema, sich mit dem Markt, mit den bekanntesten Marken genauer zu beschäftigen. Und heute Coca-Cola als unser Thema bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, finde ich auch.
Endlich mal Coca-Cola, immer wieder zitiert in zahlreichen Vorlesungen als eine der wertvollsten Marken der Welt. Markenwert wird aktuell so geschätzt zwischen 66 und 80 Milliarden US-Dollar, je nachdem, welche Statistik wir uns gerade so anschauen. Vielleicht mal zum Vergleich, so eine Marke wie Red Bull, die im Moment jedem bekannt ist, ja auch 11,9 Milliarden nur, also Coca-Cola phänomenal viel größer vom Markenwert her als Red Bull. Ein Unternehmen, das sehr spannend ist, das sich gerade auch aktuell neu aufstellt, was seine Vertriebspartnerschaften angeht und mit der Mission in die Welt gegangen ist, Refresh the World, Inspire Moments of Happiness und Create Value.
Am Ende des Wahnsinn, Tages. Wahnsinn.
Da ist eine große Bandbreite drin von dem, was wir alles so von Coca-Cola erwarten können. Sortiment des Unternehmens ist heute ziemlich breit. Wir wollen uns ja eigentlich im Kern, du hast angefangen mit der Cola, aber das sind jetzt nicht nur koffeinhaltige Getränke, die Coca-Cola mittlerweile im Sortiment hat, sondern wir haben Erfrischungsgetränke aller Art von Mineralwasser, Tafelwasser, Wasser mit Geschmack, Schorlen, Eistee, Fruchtsäfte, pflanzenbasierte Getränke, Sportgetränke und eben die koffeinhaltigen wie Coca-Cola.
Genau, wobei ergänzend kann man dazu, dass sie momentan auch im Bereich Kaffee anfangen zu expandieren. Wir haben kaffeehaltige Getränke und durchaus auch schon die ersten Entwicklungen, die vielleicht auch in Richtung von Kaffeeshops, Coffeeshops gehen könnten. Auch in so eine Richtung ist Coca-Cola gerade auf dem Weg.
Ja, das Einzige, was sie im Moment ausschließen, sind so Marihuana-haltige Getränke. genau, darum sollen sich offensichtlich noch andere kümmern im Moment. Ganz spannend von der Größe des Unternehmens her, eine hohe Milliardenumsätze natürlich. Also Coca-Cola 2017 35 Milliarden US-Dollar Umsatz. Im Vergleich mal dazu 2007 28,8 Milliarden. Also in dieser Zeit dann jetzt eine Steigerung um knapp 6 bis 7 Milliarden nochmal hingelegt, was den Umsatz angeht. Auch aktuell sind die Umsatzzahlen, die so ein bisschen bereinigt ausgewiesen werden, nochmal höher geworden. Also der Absatz ist nochmal gestiegen. Allerdings hat Coca-Cola so eine Art Refranchising jetzt betrieben, seinen Handelspartnern in Nordamerika. Und dadurch sinkt der Umsatz jetzt aktuell wieder. Also wir hatten auch schon höhere Zahlen zwischen 2007 und 2017. Also insbesondere auffällig 2016 zu 2017 fällt der Umsatz um 6 Milliarden. Aber das liegt eben an diesem Refranchising, also wo man die Franchising-Partner stärker einbindet und dadurch Umsatz, wie er klassisch in der Bilanz und in der G&V ausgewiesen wird, dann abgibt und letztlich aber am Ende des Tages eine höhere Profitabilität daraus anstrebt. Die Profitabilität ist im Moment sehr hoch in den letzten Jahren gewesen. 2007 ne, 20,9% Umsatzrendite, 2016 immerhin noch 15,6%, da hat man so ein leichtes Abfallen gemerkt. Deswegen hat man sich auch wohl zu diesem Refranchising entschieden. Jetzt 2017 hatten wir noch 3,5%. Das liegt eben sehr stark an der Umstrukturierung, die da stattfindet. 2018 sind die Zahlen schon wieder sehr viel höher und deutlich besser offensichtlich. Der Jahresabschluss wird erst am 14. Februar veröffentlicht. Wir sind ein bisschen vor unserer Zeit. Aber was also die Quartalsergebnisse, so wie es aussieht, deuten wieder darauf hin, dass das ein sehr profitables Unternehmen wird. Auch deutlich profitabler als PepsiCo, ne, der weltweit größte Konkurrent mit fast doppelt so viel Umsatz. Mittlerweile PepsiCo hatte 2017 63,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, allerdings nur einen Gewinn von 4,8 Milliarden US-Dollar, also weniger als 10%, deutlich weniger als 10% Umsatzrendite. Und das, wenn man sich die Vorjahre anguckt, war das eigentlich immer so. Das heißt, Coca-Cola ist die bekanntere Marke vermutlich und auch das gewinnträchtigere Unternehmen am Ende des Tages. ja, Mitarbeiterzahlen vielleicht nochmal so, 2007 90.000 Mitarbeiter im Konzern, 2014 in der Spitze 129.000, 2017 jetzt durch dieses Refranchising merkt man ganz deutlich nur noch 61.000, also man hat dann schon wieder die Zahl der Mitarbeiter deutlich halbiert, vermutlich zugunsten der Profitabilität an dieser Stelle. Was kann man noch sagen darüber? Das Unternehmen ist in 200 Ländern der Welt vertreten mit insgesamt 500 verschiedenen Marken. Täglich werden 1,9 Milliarden Drinks von Coca-Cola verkauft, also irgendwelche Getränke abhängig von Coca-Cola, also eine Wahnsinnszahl. In Deutschland ist es nach eigenen Angaben ein Absatz jährlich von 3,9 Milliarden Litern, was einem Umsatz geschätzt, man weiß es nicht so ganz genau, es wird nicht richtig ausgewiesen, von 2,5 Milliarden Euro in Deutschland entspricht.
Gut, wenn wir uns den Markt mal anschauen, auf dem sich Coca-Cola heute bewegt, dann ist es klassisch der Markt, der alkoholfreie Getränke betrifft. Und man geht davon aus, dass der Markt selber eigentlich so zwei Geschäftsfelder hat. Einmal den Marktbereich, der im Einzelhandel verkauft wird, sprich an unsere Endkunden. Der hat ungefähr ein Volumen von 6 Milliarden Euro und man hat einen Großhandelsumsatz, sprich Umsatz, der dann auch in Gastronomie zum Beispiel ausgeschenkt wird, von ungefähr 20,3 Milliarden Euro. Deswegen bewegt sich Coca-Cola eigentlich auf einem Markt, der so um bei 26, 27 Milliarden Euro, je nach Schätzung, mit sich bringt. Und dieser Markt ist jetzt nicht durchaus so wahnsinnig dynamisch. Man kann erkennen, dass sich gerade so ein bisschen Verschiebungen Richtung E-Commerce-Anteiligkeiten gerade für die Großhandelsthemen entsprechend zeigen. Aber ansonsten ist der Markt relativ stabil. Was aber auf dem Markt sehr auffällig ist, ist, dass natürlich dieser Markt neu verteilt wird, dass neue Produkte auf den Markt kommen und dass deswegen die Wettbewerbsintensitäten enorm zunehmen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir, glaube ich, auch gleich nochmal sehen werden, dass sich zum Beispiel allein in diesem Zeitraum, den wir betrachten, von 2007 bis 2017, haben sich die Werbeausgaben, die im alkoholfreien Umfeld getätigt wurden, von ursprünglich 300 Millionen Euro auf über 415 Millionen Euro gesteigert. Das heißt, wir haben in 10 Jahren quasi ein Drittel Anstieg der Werbeinvestitionen auf diesem Markt, was einfach auch zeigt, dass scheinbar dort eine große Dynamik jetzt nicht mehr aus dem Markt selber kommt, sondern einfach Verdrängungswettbewerb stattfindet. Und genau da befindet sich Coca-Cola und muss schauen, dass die entsprechenden Distributionswege besetzt werden, die ja zum Beispiel stark über den Discount gehen, über den LEH, über das SB-Warenhaus, aber auch, dass Coca-Cola wirklich auch im Fachhandel und auch auf der Fläche präsent bleibt, in den Gastronomieketten, weil auch da natürlich geschaut wird, was für Produkte werden ins Sortiment genommen. Und Coca-Cola ist bei Weitem nicht mehr die einzige Alternative, die wir für koffeinhaltige Limonade heute vorfinden.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Dann kommen wir einmal zum Theoriecheck. Und ich möchte den Theoriecheck nutzen, um so ein paar Grundaspekte des Marketings einmal einzuordnen, wo wir, glaube ich, auch einen sehr guten Bezug zu unserem Thema Coca-Cola finden. Ich orientiere mich da an dem Modell der Kernaufgaben des Marketings nach dem St. Gallener Forscher Tomczak, der sehr schön aufgeführt hat, dass wir, wenn wir über das Marktpotenzial uns Gedanken machen, eigentlich zwei Möglichkeiten haben, das Potenzial zu nutzen. Wir können schauen, wie wir uns da mit unseren Kunden beschäftigen. Wir können aber auch schauen, wie wir versuchen, unsere Leistungen zu verändern. Und Tomczak hat daraus so ein Vier-Felder-Modell entwickelt und sagt, auf der einen Seite kann ich versuchen, die Potenziale des Marktes auszuschöpfen. Auf Seiten der Kunden kann ich dafür sorgen, dass die Kunden durch Kundenbindung, durch eine tiefere Involvierung eigentlich mehr Umsatz bei mir machen sollen. Und da, glaube ich, ist das Thema Coca-Cola durchaus vor Herausforderungen gestellt, weil ich habe das vorhin auch in der Anmoderation gesagt, 4% der Kunden trinken täglich Coca-Cola, 14% trinken mehrfach die Woche Coca-Cola, aber 18,5% allein der Kunden trinken nie Coca-Cola. Und wenn wir nachher auch drauf kommen, was das Produkt selber auch so ein bisschen an Image besitzt, was vielleicht für Gesundheitsaspekte heute auch eine größere Relevanz haben als vor 120 Jahren, als Coca-Cola erfunden wurde, dann ist das Thema Ausschöpfen durchaus eine Herausforderung, wo Coca-Cola schauen muss, wie schaffe ich es, entsprechend die Kunden bei meinem Produkt zu halten und von den Alternativen, die heute da sind, auch fernzuhalten. Das andere könnte sein, dass Coca-Cola versucht, zweites Feld in der Matrix, auf Seiten der Leistung ebenfalls Potenziale auszuschöpfen, indem ich vielleicht, eine Leistungspflege nennt er das, an meinen Produkten weiterarbeite. Und das wird auch jedem durchaus bekannt sein. Coca-Cola hat vielfach versucht, an der Rezeptur was zu verändern, um vielleicht das im Blindtest als leckerer identifizierte Produkt auf den Markt zu bringen unter dem Namen Coke. Aber bisher sind alle Maßnahmen gescheitert, Coca-Cola als Produkt so zu innovieren, dass das Kernprodukt mit einer neuen Rezeptur vielleicht neue Kundengruppen anspricht. Da sind dann scheinbar die Bekanntheiten der Marke so stark verankert, dass der Kunde sich gegen eine Veränderung wirklich stark verwehrt. Man kann durchaus sehen, dass vielleicht Untermarken funktionieren können, weil Coke Zero, Diet Coke, es gibt schon auch Markenalternativen, die jetzt unter der Dachmarke Coca-Cola etabliert werden konnten. Aber So wahnsinnig weit lässt sich die Marke nicht ausdehnen und ich würde mal vermuten, dass auch die Marke Cherry Coke jetzt die Coca-Cola-Entwicklung nicht auf lange Sicht hinhalten wird. Deswegen ist vielleicht die zweite Dimension, die bei Tom Chuck im Modell zu finden ist, die relevante, über die sich Coca-Cola Gedanken machen muss, was wir auch durchaus sehen, und zwar Potenziale erschließen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht schaffe, weitere Potenziale aus meinen bisherigen Kunden herauszubekommen, kann ich ja auch schauen, ob ich mir neue Potenziale erschließen kann. Und da kann ich anfangen auf der Kundenseite und da kann ich Kundenakquisition als mein zentrales Mantra nach vorne stellen. Wie schaffe ich es, mehr Kunden für mein Produkt zu begeistern oder für Coca-Cola mehr Kunden für Produkte aus dem Konzern zu begeistern? Und das kann ich, zweite Dimension, auf der Seite des Modells, durch das Erschließen von Leistungspotenzialen, sprich Leistungsinnovation. Und Hans-Jürgen, das ist vorhin angesprochen, Coca-Cola macht heute Erfrischungsgetränke, aber in ganz, ganz vielen Produktkategorien, einige, die man kennt, einige, die man nicht kennt. Und genau da kann der Vorteil liegen, dass ich einen so großen Konzern habe, mit so guten Distributionsstrukturen, dass ich einfach neue Produkte auf den Markt bringen kann und diese einfach durch meine Vertriebskraft auch so gut positionieren, dass sie mit innovativen Produkten in der Lage sind, neue Kunden für sich zu erschließen und daraus entsprechend auch den Umsatz des Konzerns zu halten, die Renditen auf dem hohen Niveau zu halten und weiterhin auch als Dividendenkönig auf dem amerikanischen Aktienmarkt angesehen zu werden, weil Coca-Cola sich seit vielen Jahren dort positionieren kann. Also, Kernaufgaben des Marketings, Potenziale ausschöpfen, Potenziale erschließen. Bei Coca-Cola vermutlich sehr stark in Richtung Potenziale erschließen orientiert. Auf Seiten der Kunden, ich möchte neue Kundenschichten erreichen. Das mache ich mit neuen Produkten. Ich möchte neue Leistungen auf den Markt bringen. Und so kann man sich, glaube ich, die verschiedenen Aufgabenfelder des Marketings gut visualisieren und am Beispiel Coca-Cola sehr schön auch einmal sehen.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, Thorsten, das ist ja wirklich eine spannende Geschichte, so ein Marketingmodell jetzt hier auch nochmal auf Coca-Cola angewandt. Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen auf den Coca-Cola selbst nochmal schauen, auf die Marken, die wir heute im Programm hatten, geht's los mit Coca-Cola, Diet Cola, Coke Zero, Fanta, Mezzo Mix, Sprite, Powerade, wie sie alle heißen. Das sind also eine ganze Menge, bis hin zu Apollinaris, Vio und Co., die uns auch alle bekannt sind. Wo siehst du denn jetzt genau das Potenzial, dass ich hier vielleicht noch Leistungspotenziale erschließen kann?
Also auf der einen Seite glaube ich, dass wir bei den einzelnen Marken diese Untermarken ja schon angesprochen haben. Du hast gerade Mezzo Mix und Sprite genannt. Da zum Beispiel findet man im Regal heute ja schon klassisch irgendeine Zero-Variante, die dann mit weniger Zucker oder alternative Süßungsstoffen sich in diese Richtung entwickelt. Aber wir sehen auch, dass Coca-Cola gerade jetzt im Rahmen der letzten Fachmessen angefangen hat, wirklich auch innovative Produkte vorzustellen. Und da ist zum Beispiel dieses Produkt Ades zu nennen, was wirklich so ein Getränk in Richtung pflanzenbasierter Grundlage sich entwickelt. Da sind verschiedene Teesorten zu nennen, Fuse Tea, Honest Tea. Genauso aber auch das Thema Wasser. Du hast gerade die bekannten Marken Apollinaris und Bio genannt. Auch da wird stark innoviert und versucht mit einem, ich glaube, man nennt das heutzutage so Functional Water. Bei Coca-Cola heißt es Smart Water. Einfach Wassermarken auf den Getränkemarkt zu bringen, die dafür sorgen, dass der Kunde vielleicht mit Mineralstoffen stärker versorgt wird, vielleicht andere Nebeneffekte hat. Und so kann man feststellen, dass sehr stark in solche Richtungen innoviert wird. Und zum Beispiel auch das Thema Energy Drinks. Du hast vorhin die bekannte Marke Red Bull angesprochen. Coca-Cola ist schon seit geraumer Zeit auch bei Monster engagiert. Und auch Monster ist ja ein Produkt, das mittlerweile, sieht das auch bei unseren Studierenden an der Hochschule, sehr stark konsumiert wird, was sich einfach auch im Markt der Energy Drinks gut etablieren konnte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die etablierten Marken, die werden versucht durch Markenerweiterungen auf dem Markt mit neuen Qualitätsmerkmalen ausgestattet, weiterhin am Leben zu erhalten zu werden. Und wir sehen komplett neue Marken, neue Leistungsinnovationen, die in so eine Richtung gehen, wo ich wirklich versuche, Trends der Gesellschaft aufzugreifen, den gesünderen Trend, den ökologischeren Trend, alles das auch in Produkten von Coca-Cola verpackt, um so dieses Produktportfolio weiter auszuweiten, um einfach dort in Zukunft auch marktfähige Produkte auf den Markt bringen zu können.
Ich finde, das sieht man ja auch ganz gut dann, wenn man jetzt mal das Bundesliga-Engagement zum Beispiel von Coca-Cola anschaut. Da geht es dann ja auch nochmal in Richtung mit neuen oder anderen Produkten auch wirklich dann neue Kundenpotenziale zu erschließen. Also die andere Matrix nach oben, die wir jetzt hier gerade betrachten. Weil heutzutage ist das Gesundheitsbewusstsein natürlich sehr viel größer in der Bevölkerung geworden. Und Coca-Cola hatte ja immer das Problem, dass im Grunde zu viel Zucker drin war letztlich. Also 3 Würfel Zucker pro 100 Milliliter. Das heißt, Cola wurde so ein bisschen das neue Rauchen und deswegen hat man sich ja relativ schnell auch bei Coca-Cola überlegt, so Dinge wie Coke Zero und so weiter, die uns heute alle geläufig sind, eben mit ins Programm zu nehmen und die auch für neue Kundengruppen in den Vordergrund zu stellen. Also gerade bei dieser Bundesliga-Werbung zum Beispiel hat man wirklich ja versucht, dann Coke Zero ganz nach vorne zu stellen und eben nicht mehr die klassische Coca-Cola. Und das war auch recht erfolgreich für Coca-Cola. Man hat dort Wachstumsraten erzielen können in den letzten Jahren von 16-17%, was also Coke Zero angeht. Und damit letztlich vermutlich auch die gesundheitsbewussteren Kunden ein Stück weit erreichen können.
Genau. Und das Interessante ist ja, dass Coca-Cola einfach mit diesen Investitionen, die sie auch in Markenaufbau oder Markenetablierung weiter stecken können, einfach auch so weit sich vom Rest des Marktes entfernt haben, dass sie einfach ja in der eigenen Liga spielen. Und du hast es gerade angesprochen, dass die großen Partner einfach mit Coca-Cola zusammenarbeiten wollen, ob es die Bundesliga ist, ob es das Getränk der Olympischen Spiele ist. All da sind Positionen zu finden, wo Coca-Cola sich im großen Stil auch etablieren konnte. Und interessanterweise, wenn man heute die Cola-Landschaft anschaut in Deutschland, haben sich durchaus viele andere Marken auf dem Cola-Umfeld positionieren können, wobei diese Marken allesamt keinerlei wirklich ernsthafte Marktrelevanz bekommen haben. Und solche Marken wie Afri-Cola, Fritz-Cola, Premium oder auch Sinalco-Cola sind alles durchaus geläufige Marken, die, glaube ich, auch der Einkäufer im LEH oder auch der Kneipengänger kennt. Aber allesamt haben sie vielleicht für sich isoliert gute Geschäftsmodelle etabliert, aber im Konzert der Großen spielen die Marken bei weitem nicht mit. Das heißt also, wir haben, du hast vorhin angesprochen, Pepsi als zentralen Wettbewerber auf globaler Ebene, der sich mit Coca-Cola immer dort einen Kopf-an-Kopf-Rennen liefert, wobei Kopf-an-Kopf vermutlich eher in Richtung Coca-Cola schwingen wird, dass die doch, du hast angesprochen, deutlich profitabler sind und einfach von der Markenbekanntheit viel, viel relevanter als Pepsi-Cola. Danach kommt extrem lange nichts und dann kommen erst die neuen Trendmarken, die wir heute vorfinden, die vielleicht mit mehr Koffein, mit anderen Geschmacksrichtungen und so weiter sich dort etablieren konnten. Fun Fact am Rande dazu aber, es gibt so ein kleines gallisches Dorf in Deutschland, wobei es eher so ein kleines gallisches Bundesland, und zwar Thüringen, weil in Thüringen ist durch die Vita Cola Coca-Cola von der Marktführerschaft gestoßen worden. Und das ist ganz lustig, einfach aus der Vergangenheit der Entwicklungsgeschichte der Vita Cola. Mittlerweile ist in Thüringen die Vita Cola beliebter und Marktführer im Vergleich zu Coca-Cola, als es alle anderen Produkte sind. Und deswegen also eigentlich überall ist Coca-Cola Marktführer, außer in Thüringen. Also wirklich Thumbs up für Thüringen, weil sie sich dem Diktat des amerikanischen Multikonzerns widersetzen und andere Cola-Getränke dort bevorzugen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl.
Spannender Fun-Fact an dieser Stelle. Kommen wir zur Bewertung. Wie würdest du das Ganze einschätzen jetzt?
Ach man, schwierig, weil also ich glaube, dass der Erfolg von Coca-Cola durchaus der Strategie recht gibt. Und du hast es gerade angesprochen, auch als wir ein bisschen über die Zahlen gesprochen haben, dass diese Umsatzzahlen jetzt ja nicht wirklich aussagekräftig sind, weil sie ja durch diesen starken Schwankungen jetzt, weil wir dieses Refranchising haben, einfach nicht die wirkliche Marktbedeutung von Coca-Cola widerspiegeln. Man kann aber an dem Markenwert selber sehen, was für eine Relevanz diese Marke national, aber auch insbesondere global hat. Und deswegen reden wir hier, glaube ich, über einen globalen Marktführer, den auch so schnell vermutlich nichts erschüttern wird.
Ja, das denke ich auch. Die Position von Coca-Cola ist jetzt nicht wirklich gefährdet aktuell. Sehr wohl stellt sich das Unternehmen aber durchaus ja auch personell gerade an der Konzernspitze neu auf, hat also neue Chief Operating Officers, neue Chief Financial Officers, neue Chief Technical Officers und so weiter bestimmt, um unter anderem dem CEO, dem Vorstandsvorsitzenden, mehr Zeit für strategische Entscheidungen zu geben. Das ist also eine der Begründungen dort. Und da ist, glaube ich, schon auch eine ganze Menge dran. Wenn man sich mal die Bilder anschaut, war die Führungsmannschaft von Coca-Cola auch nicht mehr die jüngste. Das ist auch ganz spannend. Aber es ist wirklich, glaube ich, ein Thema, solch eine Marke jetzt in der Spitze zu halten, in der Position eines Marktführers und eines Dividendenadels hier irgendwie zu bestätigen und auf Dauer zu halten, das ist keine einfache Aufgabe. Also insofern denke ich auch, es wird nicht so leicht sein, ne, nicht so eine Seitwärtsbewegung irgendwie reinzukommen und am Ende des Tages vielleicht immer wieder neue Produkte auch, neue Kundengruppen sich zu erschließen und damit diesen Trends des Gesundheitsbewusstseins sehr viel stärker noch zu folgen auch an der Stelle.
Genau, das ist eine gute Frage, inwieweit Coca-Cola bereit ist, auch Produktinnovationen wirklich ernsthaft umzusetzen. Ich hatte vorhin angesprochen, dass Monster zu einem Anteil von Coca-Cola übernommen wurde. Da hatten die Analysten aber schon seit langem erwartet, dass Monster komplett übernommen wird. Jetzt fragt man sich, warum in so einem Trendmarkt wie Energy Drinks, der auch weltweit funktioniert, warum dort Coca-Cola nicht stärker und all in geht. Da kann man vielleicht auch eine Zurückhaltung sehen. Und man kann aber auch feststellen, dass vielleicht die Produkte, die Coca-Cola auf den Markt bringt, alle nicht die wirklich hipsten sind und man sich nicht bereitwillig auf jeden Trend dort aufsetzen möchte. Ob das langfristig die richtige Strategie ist, können wir diskutieren. Aber ich glaube, dass man sehen kann, dass PepsiCo bereit ist, deutlich aktiver neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die denken mittlerweile auch deutlich über das Erfrischungsgetränkgeschäft hinaus. Aber du hast angesprochen, PepsiCola macht eine deutlich geringere Rendite. Also würdest du sagen, macht es Sinn, Fokus auf Rendite, ja, nein? Ist das eine Strategie, die einen Marktführer vorne halten kann?
Das ist eine gute Frage. Auf Dauer, wenn PepsiCola immer weiter und stärker wächst, besteht natürlich die Gefahr, dass ganz einfach so viele Ressourcen letztlich dann auch da sind, dass man Coca-Cola eben auch noch sehr viel stärker angreifen kann, als man das jetzt schon tut. Insofern muss Coca-Cola eben auch aufpassen, dass sie da eben letztlich nicht ins Hintertreffen geraten. Also ich bin da jetzt auch so ein bisschen skeptisch, wie das jetzt auch so auf Dauer weitergeht. Also mit dieser Refranchising-Geschichte hat man sicherlich es geschafft, die Strategie, was also gerade auch die Rendite angeht, zu bestätigen und letztlich ja im Grunde Kosten fürs Unternehmen zu senken, dadurch natürlich auch ein Stück weit erstmal Marge im Grunde abzugeben an Partner. Aber wenn am Ende des Tages netto mehr übrig bleibt für Coca-Cola, ist das ja ein gutes Geschäft gewesen an dieser Stelle. Und im Moment scheint es so. Also insofern, glaube ich, darf man dann gespannt sein, wie es insgesamt mit diesem Unternehmen weitergeht.
Sehr schönes Schlusswort, weil sowohl Strategie und Taktik damit zusammengekommen sind. Ich glaube, ein Produkt, an dem wir auch dranbleiben werden, nicht nur im Rahmen unseres Podcasts, sondern auch privat. Deswegen vielen Dank, Hans-Jürgen.
Ja, vielen Dank dir, Thorsten.
Vielen Dank, liebe Hörer. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Woche. Danken für Ihr Zuhören und jetzt kommt wie üblich, Sie freuen sich schon drauf, bitte gerne uns bewerten, uns Kommentare schreiben, uns weiterhelfen, uns Ideen schicken, was Sie gerne mal für Themen aufbereitet haben möchten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei
Wirtschaft hoch 2.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.